Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir die Zeit jetzt haben, in Ruhe über einen Abschnitt aus Gottes Wort nachzudenken. Wir haben gerade gesungen, Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Das durften ja, als der Herr Jesus hier auf der Erde war, manche Leute so ganz hautnah erfahren. Einen davon wollen wir uns heute Morgen mal miteinander anschauen. Und ihr könnt schon mal das Markus-Evangelium Kapitel 10 aufschlagen. Dort finden wir den Bericht. Und manchmal fragen wir uns vielleicht, ist es heute auch noch so? Ich meine, dass der Herr hier auf der Erde war, 3 Jahre öffentlich oder 3,5 Jahre öffentlich gewirkt hat, umherzog im Land, man konnte ihn sehen, man wusste, wo er gerade war, man konnte hingehen, ihn hören, beobachten. Das ist ja schon irgendwie was anderes, zumindest so aus unserer Perspektive, als heute. Wir wissen es aus der Schrift, der Herr ist da, so hat er es versprochen, wo 2 oder 3 sich versammeln zu ihm hin. Und ich denke mal, das ist heute Morgen so. Das heißt, der Herr Jesus ist jetzt hier in diesem Raum, obwohl wir ihn nicht sehen. Und das ist ja, weil er Gott ist, kann er an allen Orten gleichzeitig sein, wo Kinder Gottes sich treffen heute. Dazu kommt das Versprechen, dass er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage, bis die Zeit zu Ende geht. Bei jedem persönlich. Das können wir uns nicht vorstellen, das können wir uns irgendwie nicht ausmalen, aber es ist das Versprechen. Und ist denn sein Handeln noch genauso wie damals? Ich bin davon überzeugt, es ist so. Wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir ihm unsere Hand reichen, ihm Vertrauen schenken. Und ich hoffe, dass der Text, den wir jetzt miteinander mal durchgehen, dass der ein bisschen hilft, dieses Vertrauen in den Herrn Jesus zu stärken, ihn zu sehen, vielleicht ganz neu kennenzulernen, wie er mit Menschen handelt. Es gibt nichts Schöneres, als das Leben des Herrn Jesus anzuschauen. Markus 10, wir lesen mal die Verse 46 bis 52, ein ganz kurzer Abschnitt und eine Begebenheit, die vielen wahrscheinlich gut bekannt ist, aber nichtsdestotrotz, mir ist sie auch neu wichtig geworden. Ab Vers 46. Und sie kommen nach Jericho. Sie, das ist der Herr Jesus und seine Jünger. Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und spricht zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Ich möchte mit euch einfach durch diesen Text gehen, Schritt um Schritt, und euch ein paar Gedanken mitgeben, die mir irgendwie wichtig geworden sind, und hoffe, dass sie dich auch ansprechen heute Morgen. Der Text beginnt und sie kommen nach Jericho. Und vielleicht ist dir das aufgefallen, direkt der nächste Satz heißt, und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen. Das scheint also ein kurzer Besuch gewesen zu sein hier von unserem Herrn. Sie kommen nach Jericho, das ist ja diese Stadt im Jordangraben. Wir kennen sie aus dem Alten Testament gut, die damals unter Josua zerstört wurde, irgendwann später wieder aufgebaut wurde. Diese Stadt gibt's heute noch. Sie kommen nach Jericho. Der Herr war manchmal dort und jetzt geht er wieder nach Jericho und wieder hinaus. Vielleicht war es auch mehr ein Hindurchziehen durch diesen Ort. So kommt es mir so vor, dass er gar nicht groß irgendeinen Termin oder eine Begegnung geplant hatte, sondern dass er durch diese Stadt hindurchzog. Wenn wir Kapitel 11 dazu nehmen und auch den Parallelbericht in Matthäus, dort ist es chronologisch genauso aufgebaut, dann merken wir, dass dies der letzte Besuch des Herrn Jesus in Jericho war, bevor er ans Kreuz ging, bevor er verhaftet wurde und gestorben ist. Er kam also noch einmal nach Jericho und zog durch diese Stadt und ging direkt weiter. Ich habe so gedacht, manchmal gibt es Situationen in unserem Leben, das ist wie so eine Chance, die man ergreifen muss, Gelegenheiten, die kommen nicht nochmal. Kennst du sowas? Vielleicht auch manches Mal, wo du dir nachher gesagt hast, ach, hätte ich doch. Und ich habe nicht. So wäre es diesem blinden Mann gegangen hier, dem Sohn des Timäus, Bartimäus. Bar ist ja diese Silbe, die Sohn heißt. Also dieser Bartimäus, das war vielleicht oder wahrscheinlich die letzte Chance für ihn, irgendwie mit Jesus von Nazareth zusammenzutreffen, von dem er doch schon manches gehört hatte, der durchs Land zog und wo er gehört hatte, ja, der heilt Kranke und Blinde sind schon sehend geworden. Da wäre ich nicht der Einzige. Und er ergreift diese Chance beim Schopf. Wie, das werden wir gleich noch sehen. Aber es war seine einzige, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall seine letzte Chance, die er hier hatte. Und er ergreift sie. Und das ist schön zu sehen. Und das macht zweierlei deutlich. Ich persönlich glaube, dass der Herr Jesus wegen Bartimäus nach Jericho gegangen ist. Vielleicht nur wegen ihm, um ihm diese Chance zu geben. Und das ist das Erste, was das deutlich macht. Der Herr Jesus ist bereit für eine Begegnung mit dir. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und hast noch nie wirklich eine Begegnung mit Jesus gehabt. Vielleicht kommst du schon Jahre oder Jahrzehnte in die Gemeinde, aber du hast noch nie wirklich eine Begegnung mit Jesus gehabt. Könnte das sein? Er kommt vorbei und das ist die Chance, die wir haben, diese Chance zu ergreifen und eine Begegnung mit ihm zu haben. Vielleicht heute Morgen. Und ich bitte dich, lass diese Chance nicht verstreichen. Welche Mühe macht sich der Herr? Wisst ihr, der Weg nach Jericho, der war sehr mühsam. Aus dem Bergland musste man tief hinab ins Tal. Wir wissen, dass der Jordan weit unter dem Meeresspiegel, das Jordantal liegt. Das ist mit der tiefste Punkt der Erde, wo man hingehen kann. Und dann er ging dann wieder nach Jericho in Kapitel 11, muss man diesen ganzen Weg wieder hoch. Und ich stelle mir das einfach so vor, der Jesus geht extra wegen diesem Sohn des Timäus nach Jericho und wieder hoch. Eine anstrengende Reise. Und das Zweite, was uns das deutlich macht, ist, verpass die Chance nicht, die Gott dir bietet. Und derer mag es manche geben im Leben, Chancen, wo Gott eine Situation herbeiführt, wo er uns etwas zeigen will, etwas geben will, wo er vielleicht möchte, dass wir eine Entscheidung treffen, verpasst solche Chancen nicht. Wer mag, kann mal den zweiten Korintherbrief aufschlagen. Dort macht Paulus das an einer Stelle irgendwie deutlich, wie das ist mit solchen Gelegenheiten. 2. Korinther, Kapitel 6. Ich lese Vers 1 und Vers 2. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er, also Gott, spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Und jetzt sagt Paulus, siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Also warum lange warten? Wenn Gott uns Gelegenheiten gibt, Dinge zu tun, Entscheidungen zu treffen, dann sollen wir nicht sagen, ja, morgen vielleicht, vielleicht auch übermorgen oder nächstes Jahr, wenn die nächste Gelegenheit kommt. Nein, Paulus sagt, heute, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Also, der Herr kommt nach Jericho und geht wieder hinaus, aber Bartimäus erkennt diese Gelegenheit als seine. Wie wird der Mann uns beschrieben? Vers 46 hatten wir gelesen, er war ein blinder Bettler am Weg. Es gab damals kein Sozialsystem, wie wir das heute kennen in unserem Land, wofür wir ja sehr dankbar sind, dass es das gibt. Wenn du damals blind warst oder eine sonstige Einschränkung hattest, dann warst du darauf angewiesen, dass andere dir etwas geben, was du zum Leben brauchst. Und wenn du keine Angehörigen hattest, die das tun konnten, dann musstest du dich an die Straße setzen und betteln. Also so eingeschränkt zu sein, blind zu sein, das ist ja schon überhaupt schwierig. Ich stelle mir das jedenfalls sehr schwierig vor, dass man sich selber nicht mehr helfen kann. Aber sich dann noch an den Weg setzen zu müssen, um zu betteln und von der Gnade anderer abhängig zu sein, manchen dummen Spruch zu kassieren den Tag über und irgendwie zu hoffen, dass abends ein paar Münzen im Sammelgefäß liegen, das ist ziemlich erniedrigend. Und so ging es Bartimäus Tag aus, Tag ein. Dieser Mann hatte keine andere Chance, ein blinder Bettler, mittellos, keine Chance in der Gesellschaft, kein Ansehen. Wisst ihr, und die Bibel macht deutlich, dass das die Situation eines jeden Menschen ist, auch von uns, die wir heute Morgen hier sitzen. Wir sind nichts anderes als blinde Bettler in den Augen Gottes. Wir haben nichts zu bieten. Die Bibel macht den Vergleich zwischen Sünde und Krankheit an manchen Stellen. Das heißt nicht, dass Krankheit immer was mit Sünde zu tun hat, vom Grundsatz her schon, aber im Individuellen nicht unbedingt immer. Aber die Bibel gebraucht diesen Vergleich, damit wir verstehen, welche Auswirkungen Sünde, also Schuld in unserem Leben hat. Das ist wie eine Krankheit, die uns auffrisst, die uns lähmt, die uns behindert, die uns einschränkt und die uns am Leben hindert. Und Blindheit können wir sehr schön vergleichen auch mit einer inneren geistlichen Blindheit, mit der wir geschlagen sind als Menschen. Und niemand von uns ist in der Lage, Dinge zu erkennen, wie sie wirklich sind, es sei denn, Gott gibt uns Licht in unser Leben. Also nicht einmal das kriegen wir hin, dass wir Dinge so sehen, wie sie wirklich sind, es sei denn, Gott gibt uns Licht. Und ich glaube, ein blinder Bettler ist ein sehr schönes Bild für die Situation von uns Menschen. Hilflos zu sein, wir brauchen Hilfe von außen und wir brauchen Licht in unsere geistliche Finsternis hinein. Paulus schreibt das so, dass wir verfinstert sind am Verstand als Menschen, die sich gelöst haben von Gott. Das ist keine schöne Beschreibung, aber sie ist einfach sehr ehrlich. Ein blinder Bettler. Wir können mal den Epheserbrief aufschlagen. Epheser Kapitel 2. In Epheser 2 wird uns das auch sehr schön beschrieben, und zwar im Rückblick, wie Paulus das hier macht. Ich lese mal Epheser 2 ab Vers 1. Auch euch hat er, also Gott oder Jesus hier in diesem Fall, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Also hier wird sogar gesagt, dieser verlorene Zustand ist tot. Also nicht nur blind und Bettler, sondern tot, noch krasser. Ich lese nochmal. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist Satan, der Teufel. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Und dann lesen wir noch Vers 12. Ihr wart zu jener Zeit ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremde hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ich glaube, es gibt kaum eine krassere Beschreibung des Zustands eines Menschen ohne Gott als die, die Paulus hier in Epheser 2 gibt. Und es ist ja schon dramatisch, wenn er zum Schluss sagt, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Und das ist genau die Situation, die Bartimäus kannte. Er hatte keine Hoffnung. Tag aus, Tag ein. Wir wissen nicht, wie alt er war, wie viele Jahre das schon so ging, aber er hatte keine Hoffnung. Und jetzt hört er, Jesus von Nazareth kommt nach Jericho. Und jetzt geht in seinem Kopf das Kino los und er überlegt, was ist alles passiert schon durch Jesus in unserem Land? Wie viele Menschen haben Hilfe erfahren? Und er macht den einzig richtigen Schluss, dass er sagt, ich muss zu diesem Jesus. Er kann mir helfen und nur er. Das ist seine Hoffnung. Und deshalb geht es weiter in Vers 47, Markus 10 jetzt wieder. Er fängt an zu schreien. Er fängt an zu schreien. Und er nutzt seine Chance. Also schreien, das ist ein anderes Wort als rufen oder reden. Schreien ist schreien. Das müssen wir uns vorstellen. Malt euch diese Szene aus. Natürlich waren dort viele Menschen um Jesus, nicht nur seine Jünger, eine große Volksmenge, wir haben es gelesen hier. Und da muss man auch ein bisschen lauter werden, damit man gehört wird. Aber schreien ist schreien. Warum tut Bartimäus das? Weil er weiß, das ist meine letzte Chance. Das ist wie ein Ertrinkender, der nur noch die Chance hat zu schreien, dass man ihm den Rettungsring zuwirft, sonst wird er untergehen. Er macht das einzig Richtige. Jesus hört dich, wenn du schreist. Und du darfst schreien. Vielleicht nicht gerade jetzt hier, aber zu Hause. Wo du bist, du darfst schreien. Man kann auch innerlich übrigens schreien. Vielleicht kennst du das. Und der Herr Jesus wartet nur darauf, dass wir uns so an ihn wenden. Und er freut sich darüber. Wir haben das gelesen. Die Menschen um Bartimäus herum, die hat es genervt, ja. Er hat irgendwie die Konventionen durchbrochen hier. Das gehörte sich nicht, das war nicht schicklich, aber er schreit um sein Leben. Wir haben des Öfteren, oder ich lese den gerne, sagen wir mal so, den Psalm 107, einige Verse vorgelesen, auch in der Anbetungsstunde, die wir Sonntagmorgens haben. Und in diesem Psalm 107, es ist ein langer Psalm, lies ihn zu Hause mal durch, es lohnt sich wirklich. In Psalm 107 werden uns vier Situationen beschrieben, die das Volk Israel zu irgendeiner Zeit durchlebt hat, irgendeine Not, in die sie kamen. Und ich möchte heute Morgen nur vier Sätze zitieren aus diesem Psalm, weil jedes Mal, wenn so eine Notsituation beschrieben wird, dann kommt immer dieselbe Redewendung hier, Vers 6 zum Beispiel. Da schrien sie zu Jahwe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen errettete er sie. Vers 13. Da schrien sie zu Jahwe in ihrer Not um Hilfe. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Vers 19. Sie schrien zu Jahwe um Hilfe in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Und Vers 28 nochmal dasselbe. Viermal vier Situationsbeschreibungen, wo Menschen an ihre Grenzen kommen und sich nicht mehr helfen können und sie tun das einzig Richtige, sie schreien zu Gott in ihrer Not und er rettet sie. So ist Gott. Er wartet darauf, dass wir schreien, dass wir uns an ihn wenden. Und genau das macht Bartimäus. Und das möchte ich dir heute Morgen mitgeben. Ich weiß nicht, in welcher Not du gerade drin steckst. Von einigen weiß ich es, aber nicht von allen. Wenn wir Nöte haben, und ich glaube, jeder durchlebt Zeiten, wo wir Nöte erleben, wo wir merken, ich hab's selbst nicht in der Hand. Ich krieg's nicht hin. Schrei zum Herrn. Er möchte dir helfen. Er hört und ihn nervt das nicht. Und wenn du viermal schreist oder 400 Mal, es nervt ihn nicht. Er möchte helfen. Interessant, wie Bartimäus den Herrn Jesus anredet oder was er hier schreit. Es ist ja noch das Schreien. Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Dieser Begriff Sohn Davids, das ist in Israel ein feststehender Begriff. Ein Synonym für den Messias, den Retter, den Christus, den die Juden seit Hunderten von Jahren erwarteten. Warum? Weil Gott gesagt hat, es wird ein Nachkomme, der Sohn David sein, der für ewig auf dem Thron Israels sitzt. Also Sohn ist hier nicht wörtlich zu verstehen als der leibliche Sohn der nächsten Generation, sondern ein Nachkomme Davids. Und alle wussten, der Messias, wenn er kommt, und das ist ja der große Retter, der alles gut macht, er wird aus dem Haus Davids, also aus der Nachkommenschaft Davids sein, und er wird König sein über unser Land und er wird alles gut machen. Und das war die Erwartung, die die Juden begleitet hat seit alters her. Und wenn Bartimäus hier schreit und Jesus Sohn Davids nennt, dann macht uns das deutlich, er hat erkannt, Jesus ist der Messias. Er ist der Einzige, der kommen wird. Er ist der Retter. Er ist der, der uns verheißen ist. König, ein Nachfahre Davids. Ich habe mich gefragt, wer ist Jesus für mich? Wie würde ich ihn nennen? Wie nenne ich ihn? Wer ist Jesus für dich? Verbinden wir das mit seinem Namen, der Retter, der Messias, der alles gut macht, der verheißen ist? Oder ist Jesus vielleicht irgendeiner unter vielen? Wir könnten jetzt verschiedene Beispiele aufzählen, was möglich ist. Ich glaube, mit dem Namen und mit dem Titel des Herrn schwingt ja noch viel mehr mit. Das hat ja Folgen. Wenn ich davon überzeugt bin, Jesus ist der Messias, dann hat das Auswirkungen, dann hat das Folgen für mein Leben. Ansonsten ist es nur eine Worthülse. Deshalb sagen wir ja auch Herr Jesus. Das ist ja nicht wie Herr Meier, Herr Müller, Herr Schulze, sondern Herr heißt Jesus ist Herr. So wäre es eigentlich viel besser formuliert. Herr Jesus, was bedeutet das für mich? Bartimäus hatte das richtige Verständnis hier. Und er war bereit, das werden wir zum Schluss sehen, dieser Geschichte, er war bereit, sein Leben auch diesem Herrn unterzuordnen. Das hatte Auswirkungen. Erbarme dich meiner. Es ist ein kurzer Satz, den er hier schreit. Er hat ihn oft und vielfach gerufen, aber er ist so inhaltsvoll, denn diese zweite Hälfte, erbarme dich, macht deutlich, Bartimäus wusste, Jesus kann heilen. Er hat ihm alles zugetraut. Er wusste, Jesus ist der Messias, er kann heilen. Und das bringt er hier zum Ausdruck. Herr, du kannst alles. Sind wir davon überzeugt? Jesus kann. Und es gibt für ihn keine Grenzen, weil er Gott ist? Das wusste Bartimäus. Sonst hätte er sich hier nicht so aufgeführt, wie er es getan hat. Wie ist meine Überzeugung von Jesus und dem, was er kann? Eins der ersten Wunder, das Jesus getan hat, wird uns in Markus 2 berichtet. Und wenn wir Markus 2 mal kurz aufschlagen, da finden wir eine ähnliche schöne Begegnung des Herrn mit Menschen, wo auch deutlich wird, welche Überzeugung sie hatten. Und das Schöne ist ja, dass wir in solchen plastischen Geschichten, dass wir sofort merken, welche Auswirkung eine Überzeugung hatte. Dass uns beschrieben wird, was sie getan haben. Markus 2, ich will nicht den ganzen Text lesen, Verse 1 bis 12. Da war ein Mann, der war gelähmt. Also der war nicht blind, der war gelähmt. Der konnte sich auch nicht helfen. In diesem Fall hatte er 4 gute Freunde. Und sie bringen, Vers 3, und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von 4 getragen. Und da sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Also es war so ein Flachdach und sie gingen oben aufs Dach, machten ein Loch ins Dach und ließen diesen Gelähmten dort hinunter. Ja, und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab oder die Matte, auf dem der Gelähmte lag. Und jetzt heißt es in Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah. Das bedeutet, alle fünf in diesem Fall wussten, Glauben ist eine Überzeugung, ist nicht eine Vermutung. Da ist unsere Sprache oft irreführend. Sie glauben, sie wussten, sie waren überzeugt, Jesus kann unseren kranken Freund heilen. Da gab es für sie überhaupt nichts, sonst hätten sie nie so einen Aufwand betrieben hier. Und sie lassen ihn zu den Füßen Jesu nieder und erleben, jawohl, er heilt. Bartimäus glaubte, er wusste, Jesus kann mich sehend machen. Wisst ihr, Glaube bedeutet nicht, dass er wusste, Jesus wird mich sehend machen. Das konnte er noch nicht wissen, aber er wusste, er kann es. Da gab es keinen Zweifel. Und das müssen wir so ein bisschen unterscheiden. Aber das bedeutet Vertrauen. Überzeugt zu sein, Jesus kann alles. Und das kann er auch in deinem Leben. Egal wie die Situation ist. Und es geht nicht immer nur um körperliche Heilung. Wir sind ja oft so ein bisschen eingeschränkt in unserem Denken. Es geht doch um viel, viel mehr. Das Leben ist mehr als Gesundheit. Wobei wir uns über Gesundheit freuen, keine Frage. Aber es ist mehr. Jesus kann alles. Erbarme dich meiner. Und dann bricht der Widerstand los. Ist dir das aufgefallen, was hier passiert? Stellt euch nochmal die Szenerie vor. Wir wissen nicht, wie viele Leute dort waren. Jesus geht gerade aus Jericho raus. Bartimäus saß am Stadttor. Ja, da kamen am meisten Menschen rein und raus und die Chance, etwas zu erbetteln, war am größten. Und jetzt schreit er, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und er schreit es nicht nur einmal. Was passiert? Viele, Vers 48, bedrohen ihn, dass er schweigen soll. Warum? Konnte ihnen das nicht egal sein? Nein, sie fühlten sich gestört in ihrer Beschaulichkeit. Vielleicht hielt Jesus gerade noch eine Rede unterwegs und sie konnten nicht mehr richtig zuhören. Irgendwas hat sie genervt daran, dass da einer ist, der so rumbrüllt. Und sie haben nicht weitergeschaut. Sie haben nicht gemerkt, was Bartimäus braucht und was er will. Sie dachten an sich. Steckt das nicht auch oft so in uns drin, dass unser Blick eingeschränkt ist und wir denken, ja, mir muss es gut gehen. Hauptsache es passiert das, was mir wohl tut. Schade, dass diese Menschen hier so reagieren, aber ich will mich nicht über sie stellen. Ich kenne das auch aus meinem Leben, dass mich Dinge nerven und dass das falsch ist, wenn sie mich nerven. Aber es gibt immer Leute, die was zu meckern haben. Die Lehre können wir auch aus dieser Geschichte ziehen. Und da sind wir Deutschen ja ganz gut drin, zu meckern. Dass es immer Dinge gibt, wo wir meinen, die könnten noch besser sein. Aber gefährlich wird es dann, wenn Menschen Schritte im Glauben gehen wollen und wir dann anfangen zu meckern, weil das vielleicht nicht ganz unseren Vorstellungen entspricht. Und wir haben ja viele Dinge, die wir seit Jahrzehnten so unsere Abläufe haben in unserem persönlichen Leben und vielleicht darüber hinaus. Und wehe, da läuft mal irgendwas anders. Und schon fühlen wir uns gestört. Kennst du das? Ich wurde erinnert an David. Wenn du magst, schlag mal 1. Samuel 17 auf. Das ist ja die bekannteste Geschichte, in der David vorkommt. Gleichzeitig auch so die erste, wo er irgendwo öffentlich in Erscheinung tritt. In 1. Samuel 17, da finden wir diesen Kampf gegen Goliath, den Riesen, berichtet. Und dann kommt David in das Lager der Israeliten und sagt, dass er nicht versteht, warum Goliath seit 40 Tagen morgens und abends vor die Israeliten tritt und Gott verhöhnt. Und David sagt, warum macht hier keiner was? Er war ja noch selbst kein Soldat, er war ja nur zu Besuch dort im Lager. Und dann finden wir in Vers 26, dass David nachfragt, was passiert denn mit dem, der diesen Philister da besiegt? Man erklärt ihm das. Und dann kommt sein Bruder Eliab, Vers 28, Sein ältester Bruder Eliab hörte zu, als er mit den Männern redete, und der Zorn Eliabs entbrannte über David, und er sagte: Warum bist du überhaupt hergekommen? Wem hast du die Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne dich und deine Vermessenheit, die Bosheit deines Herzens. Du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Wow, was für eine kalte Dusche für den David. David brannte für Gott und er sagte, hier muss was passieren. Warum gebietet niemand diesem Philister Einhalt? Und dann kommt sein ältester Bruder und sagt ihm, was willst du überhaupt, Kleiner? Mach mal den Mund zu. Du bist ja hier nur hergekommen, um irgendwie eine Show zu sehen. Was willst du überhaupt hier? David wollte Schritte im Glauben machen und Eliab sagt, hey, bleib mal kleiner, mach mal halblang. Wie ernüchternd das für David gewesen sein muss. Schön, wie er reagiert, Vers 30, kannst du es selber lesen. Er dreht sich einfach um und spricht mit dem Nächsten. Und so kommt mir das hier so vor bei Bartimäus. Dieser Widerstand, der entsteht, als die Leute sagen, Mensch, mach doch mal die Klappe zu, bleib mal locker, mach mal halblang, störe den Meister nicht. Dabei fühlten sie sich gestört, denn der Herr war gar nicht gestört. Ihr beschauliches Leben. Manchmal ist Glaube unbequem. Manchmal rüttelt Glaube auch wach. Und Glaubensschritte, die wir gehen, sind auch manchmal anstrengend. Und vielleicht müssen wir manchmal unsere Ruhe, die uns so lieb und wertvoll ist, aufgeben, um Schritte mit Jesus zu gehen. Könnte das sein? Wenn es geistlich gesinnte Menschen gewesen wären, dann hätte ich gesagt, Bartimäus, hör ihnen mal zu. Aber hier, sie waren nicht geistlich eingestellt, da tut Bartimäus genau das Richtige, seine Reaktion, die uns beschrieben wird. Er kann das sehr schnell einsortieren, was hier geschieht. Und was lesen wir von ihm? Er schreit noch lauter. Wie das immer auch gegangen sein mag. Denn er war schon laut. Er schreit noch lauter. Ich weiß nicht, ob ihr so diese Kinderbibel von Easy Case the Court, ne, oder? Diese Bilder kennt, wo der Bartimäus brüllt. Also das Bild, wenn ihr das irgendwo kriegen könnt, müsst ihr euch mal angucken. Mit hochrotem Kopf. Und das ist so schön gezeichnet. Und das ist mir einfach in Erinnerung geblieben. Ich habe ja mit meinen Kindern viele Kinderbibeln durchgelesen. Und dieses Bild, das fand ich immer irgendwie klasse. Mit hochrotem Kopf steht da oder sitzt Bartimäus und brüllt, was er kann. Jesus, erbarme dich meiner. Er lässt sich nicht abwimmeln. Und ich möchte dir Mut machen, wenn Gott dir irgendetwas zeigt in deinem Leben, was du tun sollst, und wir reden jetzt von geistlichen Schritten, ja, dann lass dich nicht abhalten. Und seien es auch Fromme, die irgendwas daher reden, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Dann lass dich nicht abhalten. Wenn Gott dich ruft, wenn es wirklich Gott ist, dann geh. Und der Herr Jesus, er bleibt stehen. Und das ist schön, das an unserem Meister zu sehen. Er bleibt stehen und sagt, ruft ihn her. Das ist Jesus. Was haben wir für einen Herrn? Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, die kommt in diesen zwei Worten so zum Ausdruck. Ruft ihn. Holt ihn her. Ich möchte Bartimäus sehen. Er weist niemanden ab. Niemanden, der ein echtes Anliegen hat, der Interesse an ihm und seiner Person hat. Er wartet, er dreht sich um und dieser ganze Zug von Leuten kommt zum Stillstand und er sagt, jetzt holt mal den Bartimäus her. Ja, und die Leute sagen, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Tja, ob sie das mit einer sauren Miene gesagt haben, ja, jetzt hast du deinen Willen, so nach dem Motto, ne? Jetzt komm schon her, ich weiß es nicht, aber einige machen dem Bartimäus Mut hier. Komm, steh auf, er ruft dich. Wenn Jesus wartet, wenn er ruft, dann können wir Mut haben. Und das ist das Schöne. Und wir wollen uns Mut machen, auch heute Morgen, mit diesem Text hier, mit dem Wort Gottes. Der Herr Jesus ist da, er wartet auf dein Rufen und dann sagt er, komm zu mir. Und das macht Mut. Du kannst mit allem, was dich bewegt, kannst du zum Herrn Jesus. Und dann wendet sich auch alles, das merken wir hier. Und dann wird alles wieder gut. Und was muss das für eine Szene gewesen sein? Ich stelle mir das so vor, der Bartimäus, er hört, was, ich darf kommen? Und dann springt er auf, so wird es uns hier beschrieben. Er wirft sein Gewand ab, das war wahrscheinlich irgendein Lumpen, den er hatte, den er sich umhängen konnte, alles, was er irgendwie hatte. Und dann springt er auf und kommt zu Jesus. Wir wissen auch nicht, wie weit Jesus jetzt noch entfernt war von Bartimäus, aber es werden ja ein paar Schritte gewesen sein, sonst müsste er nicht aufspringen und hinlaufen. Wie mag das sein, ein Blinder rennt? Vielleicht haben ihn auch Leute an die Hand genommen, das ist noch wahrscheinlicher, aber jedenfalls, er verliert keine Zeit. Was muss das gewesen sein? Und es ist gar nicht so ungefährlich für einen Blinden, stelle ich mir jedenfalls so vor. Glaube bleibt nicht sitzen. Und wenn du von Glauben sprichst in deinem Leben, dann muss das Auswirkungen haben und das setzt in Bewegung. Lies mal den Jakobusbrief, da wird es so deutlich, dass Jakobus sagt, wenn Glaube nicht zur Tat wird, ist es leider kein Glaube, muss ich dich enttäuschen. So schreibt es Jakobus. Glaube wird immer zur Tat. Er wird immer sichtbar, wie auch immer, das ist bei jedem anders, aber Glaube geht in Beine und Arme, Glaube setzt in Bewegung und das macht es hier bei Bartimäus. Und so kann ein blinder Mann uns ein Vorbild sein, dass er sich aufmacht und sich in Bewegung setzt. Vom Glauben reden, das ist nicht so schwierig, vor allem im Kreis der Frommen, da kann man sehr schöne Reden halten, aber Glaube, der in Bewegung setzt in dieser Welt, das ist nicht ganz so einfach, das ist anstrengend, aber mit Gottes Hilfe gelingt es. Und wenn Jesus ruft, sollten wir losziehen. Und dann kommt diese Frage, die ich eingangs auf der ersten Folie hatte, als dann Bartimäus vor Jesus steht, heißt es in Vers 51, Jesus begann und spricht zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll. War das nicht klar? Doch, das war klar. Und warum fragt der Herr? Weil er das immer macht. Lies mal die Evangelien durch, wie oft der Herr den Menschen Fragen stellt, wo die Antwort eigentlich klar war. Und trotzdem fragt er, weil er möchte, dass wir die Antwort mal formulieren und aussprechen vor ihm. Denn die Antwort, dass ich sehend werde, beinhaltet, dass Bartimäus sagt, Herr, ich habe nichts zu bieten, ich kann nichts, ich brauche dich. Und das müssen wir formulieren und das muss unsere Überzeugung sein. Und deswegen sagt der Herr, sag mir deine Not, sag mir das, was du willst von mir. Formulier es mal, das fällt uns oft schwer, ne? Andere um Hilfe zu bitten. Ich glaube, uns Männern fällt es noch viel, viel schwerer, Dinge zu formulieren und in Worte zu kleiden. Aber vor dem Herrn können wir es allemal tun. Und wir sollten es auch tun. Wir sollten es aussprechen vor ihm. Was willst du? Die Antwort, wieder ganz kurz, es sind überhaupt ganz kurze Reden hier in diesem kurzen Text. Da werden nicht viele Worte gemacht. Bartimäus sagt Rabuni. Rabuni, das ist ein Begriff hier aus dem Aramäischen. Und eigentlich Rabbi, das kennen wir ja. Rabbi heißt so viel wie Lehrer oder Meister. Und Rabuni ist noch eine gesteigerte Form davon, die noch höhere Ehrfurcht zum Ausdruck bringt. Also das, was Bartimäus hier sagt, das ist schon sehr ehrerbietend. Und er kennt sich und er kennt den Herrn. Und so formuliert er das auch hier. Das wird nicht oft, häufig gebraucht, dieser Begriff. Hier finden wir ihn, Rabuni, also er wirft sich quasi vor dem Herrn nieder und sagt, du bist Herr, ich bin nur ein blinder Bettler, dass ich sehend werde, das ist mein Wunsch. Nochmal die Frage, wer ist der Herr für dich, für mich? Wenn wir ihn König nennen und Meister und Herr, was hat das für Auswirkungen in unserem Leben? Was bedeutet diese Formulierung. Und er hat nur eine Bitte und diese Not spricht er aus, dass ich sehend werde. Herr, öffne mir die Augen für die Wirklichkeit. Das ist die Bitte des Bartimäus. Und ich glaube, diese Bitte die sollten wir auch jeden Tag dem Herrn stellen. Jetzt sagst du, ich bin aber nicht blind. Ja, stimmt, sei dankbar. Aber innerlich sind wir oft blind, ich jedenfalls. Und diese Bitte, Herr, hilf mir, dass ich sehend werde, dass ich an diesem Tag die Dinge mit deinen Augen sehe, diese Bitte ist immer gut. Und wenn wir es lernen, aus der Sichtweise des Herrn zu sehen, mit den Augen, die er uns gibt, mit dem Sehvermögen, das er uns schenkt, und damit meine ich das innere, das geistliche Sehvermögen, dann sortieren wir Dinge auch ganz anders ein, die uns begegnen. Das ist ein Prozess des Lernens und Wachsens. Aber wenn wir jeden Tag mit dieser Bitte beginnen und sie ernst meinen, dann wird er uns das schenken. Und dann wirst du vielleicht Dinge ganz anders bewerten, als du es gestern noch getan hast. Sag ihm deine Not. Formuliere deine Defizite. Er wartet darauf. Tja, und wie heilt der Herr? Jesus spricht zu ihm. Er spricht. Wisst ihr, das ist Gott. Gott spricht ein Wort und es war. Und das finden wir so oft beschrieben, gerade auch in den Psalmen. Die Schöpfung ist durch das Wort Gottes gekommen, nicht durch Materie, die schon irgendwo da war. Er ruft ins Dasein. Und das kann auch nur Gott, weil er Gott ist. Er spricht und es steht da. Hier spricht der Herr und Bartimäus wird sehend. Voraussetzung war der Glaube. Über den haben wir eben schon nachgedacht. Dein Glaube hat dich geheilt. Und hier merken wir, wie das ineinander greift. Das, was wir zu bringen haben, müssen wir bringen. Das Vertrauen dem Herrn gegenüber. Und das kannst du. Lass einfach alles los und vertraue ihm. Und den Rest macht er. Das Wesentliche tut er, das können wir nicht. Aber ihm den Glauben zu schenken, zu vertrauen und zu sagen, Herr, du kannst. Ich lass mich in deine Hände fallen. Das können wir und das müssen wir. Das nimmt er uns nicht ab. Und so sind es zwei Seiten derselben Münze, die uns auch hier gezeigt werden. Es ist ganz interessant, das gehen wir jetzt nicht alles durch, keine Sorge, wenn wir mal über Blindenheilungen in den Evangelien nachdenken, abgesehen davon jetzt, ob es manchmal vielleicht identische Begebenheiten sind, das ist nicht ganz klar in allem, merken wir, wie unterschiedlich der Herr vorgeht, wenn er blinden Menschen begegnet. Mal rührt er die Augen an, mal spuckt er ins Auge, ja, ist uns ganz ungewohnt. Mal legt er die Hände auf, sogar zweimal in einem Fall. Mal spricht er nur und einmal rührt er aus Speichel und Erde einen Teig, den er auf die Augen streicht. Also ganz unterschiedlich geht der Herr vor, wenn er Blinde heilt. Und das ist, Jesus lässt sich nicht in ein Schema pressen. Und wenn wir hier alle unsere Bekehrungsgeschichte erzählen würden, ich bin davon überzeugt, wir hätten jedes Mal eine andere Geschichte, weil der Herr ganz unterschiedlich und individuell mit jedem Menschen umgeht. Und das ist das Schöne an unserem Gott. Er begegnet dir da, so wie er es geplant hat. Nicht nach Schema, nicht nach Rezept. Und so ist es auch mit diesen blinden Heilungen. Wer möchte, dem kann ich diese Übersicht gerne mal schicken und du kannst dich in Ruhe noch damit auseinandersetzen. Und damit kommen wir schon zum Schluss unserer Geschichte. Der letzte Satz, sogleich wurde er sehend. Also wenn Gott spricht, dann geschieht es sofort. In diesem Fall war Bartimäus sofort sehend. Was muss das gewesen sein für diesen Mann? Versuch dich nochmal hineinzuversetzen. Erst Finsternis, jetzt Licht. Wunderbar. Und dann kommt dieser schöne Halbsatz, und er folgte ihm auf dem Weg nach. Das heißt doch, er ging mit ihm aus Jericho hinaus. Er ließ alles zurück, das wird nicht viel gewesen sein, aber was er hatte, ließ er zurück, auch seine sozialen Kontakte, und er geht mit Jesus. Warum macht er das? Er möchte Neues wagen. Er weiß, mein Retter, der ist nicht nur gut dafür, mich zu retten und dann ist es für mich erledigt, sondern ich möchte ihm jetzt dienen, aus Dank. Ich möchte ihm nachfolgen, möchte bei ihm sein. Das heißt, dieses Gefühl der Dankbarkeit, das war nicht auf wenige Minuten beschränkt, sondern er wollte sein ganzes Leben jetzt diesem Messias geben. Ich stelle mir vor, seine Schale mit ein paar Münzen, die stand ja auch noch am Tor von Jericho. Das Gewand, das lag irgendwo daneben. Vielleicht auch der Blindenstock, den er hatte, keine Ahnung. Alles das interessierte ihn nicht mehr. Was sind so ein paar Münzen gegen ein Leben mit dem Messias? Und was wird er noch erlebt haben? Zeitlich nicht mehr viel, weil der Herr war auf dem Weg nach Jerusalem. Unsere Fantasie kann sich das jetzt ausmalen, was er noch alles miterlebt hat, der Bartimäus. Aber Fakt ist, dass sein Glaube ihn geheilt hat. Und ich wünsche dir diese Begegnung mit Jesus jeden Tag. Vielleicht grundsätzlicher Art, wenn du noch gar nicht Ja gesagt hast, dann überlege, es gibt nichts Besseres. Aber auch jeden Tag als Kind Gottes diese Bitte zu stellen, Herr, lass mich sehen mit deinen Augen und dass wir ihm folgen. Dazu schenke Gott Gnade.